Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Mittwoch, den 2. Dezember. Heute mit folgenden Themen. Nach dem Nationalrat hat sich gestern nun auch der Ständerat für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen. In der queeren Community sorgt der Entscheid allerdings für gemischte Gefühle.
Der Ständerat hat eigentlich entschieden, dass es weiterhin eine spezifische Ungleichheit geben soll, und zwar in Bezug auf die Samenspende.
Dann Spiel mit dem Feuer. Der Schweizer Finanzplatz trägt Verantwortung für die Klimakrise. Der Klimastreik Schweiz bewertet Schweizer Finanzinstitute nach ihrer Klimaverträglichkeit.
Der Schweizer Finanzplatz muss seine Verantwortung wahrnehmen. Oder wie man so schön sagt, das Klima ist too big to fail.
Und schlussendlich, unter dem Titel «Schweigen für die Kultur» haben am Montagabend in Bern zahlreiche Menschen gegen die Corona-Massnahmen in der Kulturbranche protestiert.
Die Kultur muss sich Gehör verschaffen, sonst geht sie unter in diesem ganzen Strudel.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute von und mit Salim Staubli.
Nach 7 Jahren hat nun gestern auch der Ständerat Ja gesagt zur Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Mit 22-20 Stimmen bei 2 Enthaltungen hat er entschieden, die Vorlage nicht an die Kommission zurückzuweisen und die Ehe für alle auf Gesetzesstufe zu regeln. Die bürgerliche Minderheit mit Vertreterinnen und Vertretern aus SVP und CVP konnte sich nicht durchsetzen. Sie hatte verlangt, dass die Kommission eine Vorlage für eine Verfassungsänderung ausarbeiten solle. Dadurch hätten auch Volk und Stände Ja sagen müssen zur neuen Definition der Ehe. Auf den gestrigen Ständeratsentscheid kommen wir in dieser Sendung gleich noch ausführlicher zu sprechen. Zur illegalen Ablagerung von Gleisschotter auf dem Gelände des Steinbruchs in Mitholz wird es keine parlamentarische Untersuchungskommission geben. Der bernische Grosse Rat hat gestern einen entsprechenden Vorstoss der Grünen mit 132-10 Stimmen rigoros abgelehnt. Der Rat folgte damit den Anträgen seines Büros und seiner Geschäftsprüfungskommission, der GPK. Die GPK und das Büro hatten geltend gemacht, dass es ausreiche, wenn die GPK die Angelegenheit untersuche. Die Grünen zeigen sich mit dieser Argumentation allerdings nicht zufrieden. Laut Grossrätin Andrea de Meuron sei nicht auszuschließen, dass die BLS, welche an der illegalen Ablagerung beteiligt war, mit der Geschäftsprüfungskommission kooperierte. In der westdeutschen Stadt Trier ist gestern ein Auto mitten in eine Fußgängerzone gerast und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Nach neuesten Berichten kamen dabei mindestens 5 Personen ums Leben, darunter ein Kleinkind. Der 51-jährige Lenker aus der Region wurde unmittelbar nach der Tat festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind zurzeit noch unklar. Laut der Staatsanwaltschaft gibt es keine Hinweise auf ein terroristisches oder religiöses Motiv. Der Fahrer war während der Tat jedoch stark alkoholisiert. Die US-Justiz ermittelt derzeit wegen Korruptionsverdachts im Weißen Haus. Die Behörden gehen dabei möglichen Bestechungsversuchen im Zusammenhang mit Begnadigungen durch Präsident Donald Trump nach. Einem Gerichtsdokument zufolge wird untersucht, ob es geheime Pläne gab, Regierungsvertreter durch die Begnadigungen zu beeinflussen und dafür Schmiergeld in Aussicht zu stellen. Mehr als 50 Laptops, iPads und andere Geräte wurden im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt. Trump schrieb auf Twitter, bei den Ermittlungen handle es sich um Fake News. Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong und 2 seiner Mitstreiter sind für das Organisieren eines Protests zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Laut SRF erwartet Wong eine Haftstrafe von mehr als 13 Monaten. Seine 2 Mitstreiter müssen für 10 bzw. 7 Monate hinter Gitter. Die 3 Aktivisten haben sich im Vorfeld der Verurteilung schuldig bekannt und damit eine Haftstrafe bewusst in Kauf genommen. Mit dem Antritt der Haftstrafe hofft Wong, dass so die weltweite Aufmerksamkeit auf das Hongkonger Justizsystem gelenkt wird. Seit der Annahme eines umstrittenen Sicherheitsgesetzes funktioniert das ehemals autonome Justizsystem Hongkongs nach den Regeln Chinas. Für Wong ist es bereits die dritte Gefängnisstrafe, seit er sich in Hongkong für die Demokratiebewegung engagiert. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es mal sonnig, mal wolkig. Es bleibt jedoch vielerorts trocken bei rund 3 Grad. Am Freitag ist es dann wieder stark bewölkt und am Nachmittag auch regnerisch. Die Schneefallgrenze sinkt im Verlauf des Abends von 900 gegen 600 Meter, dies bei rund 4 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nun ist es definitiv. Nach dem Nationalratsentscheid im Herbst hat gestern auch der Ständerat entschieden, dass die Ehe für alle auf Gesetzesebene eingeführt werden soll. Die entsprechende Vorlage, welche bereits vor 7 Jahren angestoßen wurde, hat er mit 22 zu 15 Stimmen angenommen. Ein historischer Entscheid. Aber auch einer, der noch lange für Diskussionen sorgen könnte. Denn in einigen Punkten gibt es deutliche Differenzen zu den Formulierungen des Nationalrats. Wie also ist der gestrige Entscheid in der LGBT-Community aufgefasst worden? Salim Staubli hat nachgefragt bei Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz.
Sehr ambivalent haben wir diesen Entscheid aufgenommen, denn einerseits ist es natürlich sehr erfreulich, dass es nun einen Schritt weitergeht und wir nicht auf der Verfassungsebene über die Ehe für alle reden müssen. Das hätte noch Jahre gedauert und neue Ungleichheiten geschaffen. Andererseits hat der Ständerat gestern eben nicht ganz so fortschrittlich entschieden, wie viele das aufgenommen haben.
Was ist denn nach wie vor nicht ganz so fortschrittlich an diesem Entscheid?
Der Ständerat hat eigentlich entschieden, dass es weiterhin eine spezifische Ungleichheit geben soll, und zwar in Bezug auf die Samenspende. In der Hetero-Ehe ist das alles recht praktisch geregelt. Hier und da brauchen Hetero-Paare ja auch Samenspenden. Und bei den Frauen, also bei den Lesben, soll es jetzt so sein, dass sie nur Samenspenden von Schweizer Samenbanken beziehen können. Das heißt, zwei andere Formen, Familien zu gründen, werden nach wie vor nicht rechtlich abgesichert. Und zwar einerseits die Samenspende aus dem Ausland und andererseits die private Samenspende, wo man von einem privaten Mitmenschen da was regelt. Das heißt, es ist noch immer eine rechtliche Ungleichheit da, die spezifisch frauenliebende Frauen betrifft.
Ist denn das nur der Ständeratsentscheid, der jetzt diese Ungleichheit wieder ins Spiel bringt, oder hat sich bereits der Nationalrat so entschieden?
Der Nationalrat, der hat sich zu unserer Freude eigentlich für die komplette Ehe für alle ausgesprochen. Und auch die Rechtskommission des Ständerats hat eigentlich nicht diese spezifische Ungleichheit empfohlen. Unsere Hoffnung ist also, dass die Ehe für alle, die jetzt nochmals in den Nationalrat gehen muss, dort auch wieder komplett wird.
Das ganze Geschäft geht jetzt noch einmal in den Nationalrat. Anna Rosenwasser, wie lange dauert es denn jetzt eigentlich noch, bis gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz wirklich die Ehe eingehen können?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Allgemein kann man sagen, es geht nicht so schnell, wie viele hoffen. Jedes Mal, wenn wir eine Neuigkeit herausbringen über die Ehe für alle, wo sie gerade steht im Parlament, freuen sich einige Menschen, weil sie glauben, dass die Ehe für alle jetzt dann gleich eingeführt wird. Was man hier auch beachten muss, ist, sobald das Parlament sich dann mal geeinigt hat auf eine Version, müssen wir mit einem sogenannten Referendum rechnen. Das heißt, konservative Kräfte sind sich bereits am Vorbereiten darauf, dass sie genug Unterschriften sammeln, um dann eine Volksabstimmung herbeizuführen. Wir gehen davon aus, dass wir zu einem Zeitpunkt, vielleicht in einem Jahr zum Beispiel, sowieso noch abstimmen müssen, bevor irgendetwas eingeführt wird bei der Ehe für alle.
Und im Falle, dass es zu einer Abstimmung kommt, sind Sie da zuversichtlich?
Ich bin zuversichtlich im Falle einer Abstimmung, denn die neuesten Umfragen zeigen, dass die Schweizerinnen bis Schweizer immer mehr und wirklich sehr deutlich hinter der Ehe für alle stehen. Egal, ob es um Familiengründung von Frauenpaaren oder einfach nur ums bloße Heiraten geht. So ein Abstimmungskampf, das haben wir im Februar gesehen beim Diskriminierungsschutz, ist natürlich anstrengend. Man muss sich sehr, sehr homophobe Argumente anhören von den GegnerInnen. Und trotzdem freue ich mich schon darauf, ein sehr klares Ja der SchweizerInnen zu hören bei einer allfälligen Abstimmung.
Anna Rosenwasser haben wir gehört. Sie ist Bloggerin und Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz. Gleich befassen wir uns hier mit der Klimafreundlichkeit von Schweizer Finanzinstituten. Vorher gönnen wir uns aber noch queeren Singer-Songwriter-Pop. Hier ist Girl in Red mit I Wanna Be Your Girlfriend.
Rabe Info.
Was macht deine Bank mit deinem Geld? Wahrscheinlich finanziert sie damit die Kohle- und Erdölindustrie und heizt so die Klimakrise weiter an. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, die Anfangsmonat veröffentlicht wurde. 80% der untersuchten Finanzinstitute seien heute noch in den Kohlebergabbau beteiligt. Das Problem an dieser Studie, Die einzelnen Finanzinstitute bleiben anonym. Welche Bank oder welches Finanzunternehmen wie viel in die fossile Wirtschaft investiert, bleibt unklar. Abhilfe schafft das Finanzplatz-Rating vom Klimastreik Schweiz, das gestern präsentiert wurde. Rund 80 Finanzinstitute wurden zu ihrem Nachhaltigkeitskonzept befragt. Ich war bei der gestrigen Pressekonferenz dabei und habe mit den Vertreterinnen und Vertretern vom Klimastreik Schweiz gesprochen.
Eine der reichsten Industrien aus einem der reichsten Länder der Welt trägt eine größere Verantwortung, rasch und entschlossen zu handeln. Der Schweizer Finanzplatz muss seine Verantwortung wahrnehmen. Oder wie man so schön sagt, das Klima ist too big to fail.
Sagt Samuel Lüthi vom Klimastreik Schweiz. Die Dringlichkeit der Klimakrise werde von den meisten Finanzinstituten aber nur ungenügend erkannt. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt das Finanzplatz-Rating des Klimastreik Schweiz, das gestern publiziert wurde. Knapp 80 Finanzinstitute wurden aufgefordert, Fragen zu ihrer Nachhaltigkeitspolitik zu beantworten. Stellung bezogen haben nicht mal die Hälfte der angefragten Institute. Laut Stefan Kägi vom Klimastreik Schweiz sei dies bezeichnend.
Beim Versenden des Fragebogens haben wir klar kommuniziert, wer den Fragebogen nicht ausfüllt, wird in der Auswertung ungenügend sein. Wer nicht erscheint, nimmt für uns die Klimakrise zu wenig ernst.
Trotzdem sprechen die Ergebnisse für sich. Nur für 8 der 34 Institute, die den Fragebogen ausgefüllt haben, hat Klimaneutralität bis 2030 Priorität. Nur sie bestehen somit die Nachhaltigkeitsprüfung. Ganze 26 Institute bestehen die Nachhaltigkeitsprüfung hingegen nicht. Sie setzen sich nicht für einen raschen Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft ein. So der Versicherungskonzern Swiss Life, der eine glatte 2 gekriegt hat. Stefanie Wies vom Klimastreik Schweiz.
Als Negativbeispiel dient beispielsweise die Swiss Life, welche aktuell einfach wirklich keine konkreten Ziele und Maßnahmen aufweist und uns auch nicht den Eindruck vermittelt, dass sie dies in absehbarer Zeit vorhat. Und da denke ich, ist wirklich wichtig, dass auch Privatpersonen dort den Druck erhöhen.
Dieser Unwille sorgt beim Klimastreik Schweiz für rote Köpfe. Samuel Lüthi.
Wir haben im Austausch oft gehört, gerade mit den größten Instituten, die mehrere hundert Milliarden anlegen, dass unsere Forderungen in der Form nicht umsetzbar sind, dass es nicht genügend nachhaltige Anlagemöglichkeiten für das viele Geld in der Schweiz gäbe. Und das wirft bei uns halt schon auch die Frage auf, ob denn eine nachhaltige Welt mit dieser Wirtschaftsform, mit dieser fossilen Wirtschaftsform, wie wir sie haben, möglich ist.
Dass es auch ganz anders geht, zeigen 5 Finanzinstitute, die vom Klimastreik Bestnoten erhielten. Mit gutem Beispiel voran schreitet die Alternative Bank Schweiz.
Die Alternative Bank Schweiz schließt wirklich konkret soziale und ökologisch schädliche Unternehmen aus ihren Geschäftstätigkeiten aus. Und das ist eigentlich genau die Verantwortung, die eine Bank in unserer Gesellschaft übernehmen soll. Und das ist wichtig und dient als gutes Vorbild.
Was überrascht, auch die Berner Kantonalbank hat eine Schlussnote von 1,5. Stefanie Wies relativiert jedoch.
Das mit der Berner Kantonalbank ist eigentlich sehr schade gelaufen, denn die Berner Kantonalbank ist tatsächlich sehr fortschrittlich und sie ist wirklich sehr transparent. Sie setzt sich ambitionierte Klimaziele, sie hat uns auch viele Maßnahmen vorgelegt und sie schließt auch fossile Energien bei ihren Finanzflüssen und bei ihren Anlagen aus. Aber da überall ein wenig Lücken sind, oder ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber sie konnten den Fragebogen nicht ausfüllen. Sie konnten keine Kreuze machen. Wir haben ihnen das mitgeteilt, aber keine Antwort mehr erhalten. Und so müssen wir sie in die Kategorie tun, Fragebogen nicht ausgefüllt. Aber die Berner Kantonalbank kann sicher noch mehr, aber sie ist nicht schlecht.
Gute Beispiele, aber vor allem viel Kritik im Finanzplatz-Rating vom Klimastreik Schweiz. Die Klimastreikbewegung fordert nun dringende Maßnahmen von der Politik und den Finanzinstituten.
Also zuerst mal ganz wichtig, unsere Forderungen nach Netto Null bis 2030 und dem Ausschluss fossiler Energien sind umsetzbar, und zwar auch von Kantonalbanken. Und des Weiteren zeigt sich eigentlich, dass aktuell viele Finanzinstitute sich Ziele setzen, aber keine Maßnahmen dafür vorweisen können. Und das zeigt eigentlich uns, dass Finanzinstitute diese Ziele zu wenig ernst nehmen, denn Ziele ohne Maßnahmen sagen einfach nichts aus. Und da ist einfach ein deutlicher Rückstand und Aufholbedarf.
Stefanie Wies vom Klimastreik Schweiz.
Rabe Info.
Seit dem 24. Oktober sind im Kanton Bern alle Kinos, Museen und Theater geschlossen. Dies, obwohl viele der betroffenen Kulturinstitutionen nachweislich über hervorragende Schutzkonzepte verfügen. Dennoch hat sich der Berner Regierungsrat letztendlich dazu entschieden, die Kultur erneut zum Schweigen zu bringen. Vermutlich auch deshalb, weil sich der finanzielle Schaden in dieser Branche noch am ehesten verkraften lässt. Für Wirtschaftsbetriebe hingegen gelten offenbar andere Maßstäbe. Geht es um Black Friday-Verkäufe, Glühweinstände oder Fondue-Zelte, zeigt sich der Regierungsrat gerne von seiner toleranten Seite. Dabei sind die Schutzkonzepte in der Verkaufsbranche keinesfalls besser durchdacht als in der Kulturbranche. Gegen diese Ungleichbehandlung haben am Montagabend in Bern über 1000 Menschen mit einer Lichterkette entlang der Aare protestiert. Salim Staubli berichtet.
Schweigen für die Kultur. So lautete der Titel der Lichterkettenaktion an der Aare. Mit dem stillen Protest vom vergangenen Montag fordern die Demonstrierenden vom Berner Regierungsrat ein deutliches Bekenntnis zur Systemrelevanz der Kultur. Und sie wehren sich gegen die anhaltende Ungleichbehandlung in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, so Christian Pauli von der Plattform kulturschweigen.ch.
Faktisch ist es ein Kultur-Lockdown, der uns im Kanton Bern beschieden worden ist. Und das steht einfach in einem störenden Verhältnis zu einem Black Friday, aber auch Pop-ups wie Fondue-Stöbli oder solche Sachen, die dann weiterhin möglich sind. Das hat uns einfach sehr gestört und das war eigentlich der Anlass für diesen Protest.
Eine regierungsrätliche Begründung für die ungleiche Behandlung der verschiedenen Branchen liegt nach wie vor keine auf dem Tisch. Gespräche zwischen dem Regierungsrat und der Kulturszene haben zwar stattgefunden, dabei ging es aber eher um Entschädigungszahlungen als um die spezifische Berücksichtigung der verschiedenen Kultursparten.
Insgesamt hat man das Gefühl, dass die Gesamtmaßnahmen betreffend Corona, dass die einfach nicht unter Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse und spezifischer Verhältnisse der Kulturszene beschlossen wurden.
Währenddessen kommen Kulturinteressierte in anderen Deutschschweizer Kantonen wie Zürich, Aargau oder Solothurn weiterhin auf ihre Kosten. Die ungleiche Behandlung bestehe also nicht nur zwischen den verschiedenen Branchen, sondern sogar zwischen den Kantonen, betont Christian Pauli.
Ja, es ist störend, dass in angrenzenden Kantonen kleinere kulturelle Veranstaltungen noch möglich sind, ja vor allem angesichts dessen, dass bisherige Erfahrungen gezeigt haben, dass kulturelle Veranstaltungen, kleine, geordnete Theater, Kinos eigentlich sehr gut mit den Schutzkonzepten funktionieren. Und vor diesem Hintergrund ist es störend, dass im Kanton Bern jetzt hier einfach die Türe zugeschlossen wird.
Bereits vor dem zweiten Kulturlockdown war klar, für viele Institutionen stehen die Zeiger auf 5:05. Nun stehen sie auf 5:05. Nicht einmal unbedingt aus finanziellen Gründen, meint Christian Pauli, sondern eher aufgrund der aktuellen Perspektivlosigkeit.
Was ich sehe, ist schon eine sehr starke Ermüdung bis hin zu depressiven Situationen. Jetzt schon wieder runterfahren, jetzt schon wieder alles schieben in eine Zukunft, die auch unsicher ist. Also die Ermüdungs- und Frustrationsdimensionen sind schon massiv höher und stärker als im ersten Lockdown im Frühling. Das ist meine Empfindung. Was das dann konkret heißt auf den Betrieb von Kulturinstitutionen und Vereinen, ja, das wird man sehen. Ich gehe davon aus, dass doch einige auf der Strecke bleiben werden, einfach weil man den Bettel hinschmeißt, weil man einfach die Kraft nicht mehr hat, das Ganze von Neuem wieder aufzuziehen.
Grundsätzlich muss sich die Kulturszene nun überlegen, wie sie sich künftig mehr Gehör verschaffen kann. Denn mit Protestaktionen alleine ist es nicht getan. Die Kulturbranche mag zwar kreativ sein, aber es zeigt sich, dass sie sich in den politischen Entscheidungszirkeln viel schlechter durchdringt als etwa die Gastro-, Tourismus- oder Bildungsbranche.
Politik und Kultur ist immer in einem hohen Maße symbolgeladen, aber es geht eigentlich wirtschaftlich um relativ wenig, wenn man es jetzt im Vergleich schaut mit anderen Sparten der Gesellschaft. Und ich glaube, aus diesem Grunde ist es sehr viel schwieriger, die Lobbyarbeit zu führen für Kulturanliegen. Und das ist sicher ein Lehrstück aus dieser Situation, dass sich die Kulturszene stärker zusammenführen muss. Ich meine, die Lichterkette hat eines schön gezeigt. Das kulturelle Erleben ist sehr divers, sehr vielfältig. Und all diese Akteure und Akteurinnen zu sammeln, um gemeinsam in der Politik sich Gehör zu verschaffen, ja, das hat man jetzt gesehen, dass das sein muss. Die Kultur muss sich Gehör verschaffen, sonst geht sie unter in diesem ganzen Strudel.
Immerhin gelten die aktuellen Massnahmen nur noch bis am 14. Dezember. Danach dürften auch für die Berner Kulturinstitutionen die weniger strengen Regeln des Bundes gelten. Veranstaltungen bis 50 Personen wären dann wieder erlaubt. Ein kleiner Lichtblick, zumindest für den Moment.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe-Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen um 11 Uhr. Dann feiern wir unter anderem Pippi Langstrumpfs 75. Geburtstag. Podcasts und Hintergründe zu den gesendeten Beiträgen gibt's jederzeit auf info.rabe.ch. An der heutigen Sendung mitgewirkt hat Salim Staubli.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.